Sem Woll, ein Podcast des Osttiroler Bote mit Dieter Meier Hassler und Michael Ecker.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sem Woll, der Podcast für Osttirol. Ich bin der Ecker Michael, der Chefredakteur des Osttiroler Boten, und mir gegenüber sitzt wie immer der Dieter Meier Hassler, Kolumnist des Osttiroler Boten. Grüß dich, Dieter.
Servus, Michael.
Ich frage mich schon die ganze Zeit, ob du aufgeregt bist. Es gibt nämlich News, du bist nämlich in Kürze im Fernsehen zu sehen, oder?
Die Aufregung ist schon hinter mir, die Aufnahme war ja schon vor 2-3 Wochen. Das ORF-Team hat das recht nett gemacht. Das ORF Tirol hat 4 traditionelle Familienbetriebe in Tirol porträtiert und war unter anderem der Riedelgläser aus Kufstein, der Apotheker aus Innsbruck und der Tischlerei aus dem Tiroler Oberland. Und das Gastronomie- oder Hotelbetrieb haben sie mich ausgekoren, oder meinen 353 Jahre alten Betrieb, und haben uns ein bisschen über die Geschichte und über die Hintergründe und wie es so ist, so eine lange Tradition fortzuführen, interviewt. Ich glaube, ich bin ein bisschen rührselig geworden im Fernsehen, man wird mich wahrscheinlich sogar ein bisschen blären sägen im Fernsehen, aber es war, ich glaube, es wäre ein schöner Beitrag. Ich weiß selber nicht genau, was sie ausstrahlen werden. Sie waren 3,5 Stunden bei mir. 5-6 Minuten wird mein Beitrag davon sein. Also ich bin selber sehr gespannt, was am Sonntag im ORF 2 um 18:25 auf uns zukommt.
Du hast jetzt auf alle Fälle Lust gemacht. Also
ich hoffe, dass das reicht, aber jetzt gehen wir zu dir. Ich glaube, im Verlag hat sich allerhand getan. Du hast allerhand zu erzählen.
Ja, also das Jahr neigt sich ja dem Ende zu. Und immer wenn es Herbst wird, publiziert der Osttiroler Bote neue Bücher, und heuer sind es tatsächlich 8 neue Werke, die wir in unserem Verlag dazugekriegt haben. Und in der vergangenen Woche haben wir gemeinsam mit der Landjugend Osttirol das Buch Altes Handwerk in Osttirol präsentiert, im Brennstadel in Gamberg. Das war wirklich eine feine Veranstaltung, und da bin ich gerade ein bisschen stolz auf unser Medienhaus. Aber wir sollten nicht zu tief im Smalltalk versinken. Wir haben nämlich heute einen Gast da, nämlich den Andreas Martinschek. Grüß dich, Andreas.
Ja, servus beieinander. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und dass wir uns heute zum Podcast treffen. Ja.
Jetzt, wir kennen uns ja, wir haben uns bei einer Veranstaltung des Roundtable kennengelernt, wo du uns ein bisschen über die Männergesundheit aufgeklärt hast, und dann habe ich mir gedacht, es wäre wahnsinnig spannend mit dir, Andreas, ein bisschen über das ganze Thema zu sprechen. Jetzt wäre aber für die Hörer wahrscheinlich ganz interessant, wenn du dich kurz vorstellen könntest. Woher kommst du und was hat dich nach Osttirol verschlagen?
Ja, also tatsächlich komme ich gebürtig aus dem Allgäu und bin Arzt von Beruf, jetzt oben am BKH Lienz der leitende Oberarzt in der Urologie, wo wir uns natürlich sehr mit dem Thema Männergesundheit auseinandersetzen. Ich war dann die meiste Zeit meines Lebens eigentlich bei der Bundeswehr gewesen in Ulm. Als das dann vorbei war, wollten wir unbedingt in den hohen Norden. Dann habe ich 3 Jahre Hamburg gemacht, und dann hat sich ein ehemaliger Kollege, der Österreicher ist, den ich auf dem Kongress getroffen habe, gemeint, wie schaut's aus, könntest du dir Österreich auch vorstellen? Na, ehrlich gesagt, so richtig auf der Landkarte hatte ich das nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Und über den ist dann der Kontakt eben hier mit Lienz zustande gekommen, und dann sind wir hierher gekommen. Die Gegend hat uns super gut gefallen, im Krankenhaus hat es uns gut gefallen, und jetzt gehe ich ins dritte Jahr in Osttirol und hab die Entscheidung noch nicht bereut. Nee, es ist alles super hier.
Ist schon ein bisschen ein Kontrast, Hamburg und Lienz, oder?
Ganz ohne Frage. Das hat auch der Kollege aus Salzburg hat gesagt. Also ob das kulturell schaffst, den Sprung von Hamburg nach Osttirol, das musst du selber entscheiden. Aber letztlich ist es ja wahrscheinlich das, was viele nach Osttirol treibt. Das ist halt die Liebe zu den Bergen, der Spaß am Skifahren, und mein persönliches Hobby ist Eishockey, und da habe ich jetzt hier Glück gehabt und bin hier in die alte Herrenmannschaft vom UEC Lienz und den Turtles reingerutscht, hatte auf einen Schlag 30 neue Freunde und macht total Spaß, Dienstagabend mit den Jungs Eishockey zu spielen.
Klingt sehr gut. Wie geht's mit der Sprache, dem Dialekt?
Tatsächlich hatte ich so den Eindruck, dass die Leute sich gerade am Anfang extrem bemüht haben, mit mir Hochdeutsch zu reden, also so gut es im Osttiroler halt möglich ist. Aber wir haben uns mittlerweile, glaube ich, sehr gut angenähert. Die Kinder, ist ganz witzig, die gehen ja hier auf die Schule, die benutzen jetzt eben auch schon so das ein oder andere Tiroler Wort oder Osttiroler Slang. Und das ist dann eigentlich ganz witzig und zeigt mir, dass sie sich auch wohlfühlen.
Das ganz wichtige Wörter, Sam und Woll, muss man Osttirol beherrschen, das gehört dazu. Deswegen heißt unser Podcast auch so. Also der Kulturschock war ja von der Elbphilharmonie in Hamburg zum Lienzer Staatssaal. Das ist so ein großer Schock. Aber natürlich im Eishockey können wir zwar nicht, vielleicht nicht, aber da können wir mithalten. Da haben wir ja tolle Mannschaften und es ist natürlich toll, wenn du da jetzt schon Mitglied bist der Turtles und da voll aktiv sein kannst.
Na, absolut.
Das ist natürlich Osttirol ein Traum. Und Skifahrer bist du auch?
Absolut. Also auch in der Zeit in Hamburg haben wir immer Skiurlaub gemacht. Und es war uns auch wichtig, dass die Kinder das lernen, egal wo wir wohnen, weil es einfach ein ganz toller Sport ist. Und man kann es als Familie halt super betreiben und hat gemeinsam Spaß. Und das ist uns wichtig, ja.
Jetzt kommen wir zum Thema, warum wir heute zusammentreffen. Ich sehe, du hast einen Schnurrbart. Der Schnurrbart hat eine Bedeutung, oder?
Ja, der ist Gott sei Dank nicht zu übersehen. Ja. Also letztlich geht es um das Thema Männergesundheit und die Aktion, die sich hinter dem Schnurrbart versteckt, ist der Movember. Movember ist ein Kunstwort, was aus dem englischen Wort für Schnurrbart, Moustache und dem November entstanden ist. Und die Grundidee ist es, dass man sein Aussehen verändert, von anderen Leuten drauf angesprochen wird. Warum trägst du jetzt einen Schnauzbart? Du siehst aber komisch aus oder wie auch immer. Und dass man dann einfach gemeinsam ins Gespräch über Männergesundheit kommt. Uns liegt natürlich die Vorsorge sehr am Herzen, die man als Mann ab dem 45. Lebensjahr machen sollte, eben in Bezug auf Prostatakarzinom und andere Erkrankungen. Und so wollen wir die Geschichte vorantreiben.
Mhm. Du hast das Ganze jetzt auch für Osttirol aufgezogen. Wie wichtig ist denn das Thema auch regional irgendwie zu spielen? Oder wie ist denn der Stand aktuell in Osttirol?
Also vor 2 Jahren, wo ich hergekommen bin, haben wir gleich im 1. November oder Movember die Gruppe Movember Osttirol gegründet, eben auf der Homepage der gleichnamigen Foundation, über die man Spenden akquiriert, die dann wiederum der Forschung eben unserer Männerkrankheiten zugutekommen. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass es möglich sein muss, in dem doch kleinen Landstrich die Männer so mit dem Thema immer wieder und wieder und wieder zu konfrontieren, dass es irgendwann völlig normal wird, so ähnlich wie man mit seinem Auto halt jedes Jahr zum Pickerl machen geht, dass man eben auch einmal im Jahr zur urologischen Vorsorge oder zu anderen Vorsorgeuntersuchungen geht. Und ich glaube, dass wenn man das hier in die Bevölkerung tief reinbringen und eben auch vielleicht dem einen oder anderen die Angst vor so einer Untersuchung nehmen können, dass wir hier dann einen sehr gesunden Landstrich produzieren können. Das ist die große Mission.
Dieter, jetzt würde mich von dir interessieren, du hast ja jahrelang ein Gasthaus geführt, oder? Und so Gesundheit generell, hätte ich gesagt, und speziell auch Männergesundheit ist vielleicht immer noch ein bisschen ein Tabuthema. Hat man über solche Themen im Gasthaus gesprochen? Oder?
Ja, in letzter Zeit bin ich natürlich für das ein bisschen sensibilisiert, weil Nickelsdorf ein guter Bekannter von mir, als 15 Jahre älter, jetzt am Prostatakrebs mit 70 eben leider gestorben ist. Und ein anderer Bekannter von mir hat, ich hoffe, Dr. Holz jetzt überstanden, operiert und aber auch also um die 70 rum. Also da war das natürlich, durch das ist das natürlich schon mehr thematisiert worden. Sonst ist das, wie wir sagen, ja, ist das vielleicht eher schon noch tabu. Was mich jetzt interessieren würde, sind wir in Osttirol so unter Anführungszeichen im Schnitt österreichweit oder sind wir schlechter bei der Vorsorgeuntersuchung, wo die Männer gehen? Ist das schlechter wie woanders, die Prozent, oder sind wir da eh im Schnitt?
Im Schnitt Österreich ist für mich schwierig zu beurteilen. Was ich sagen kann, ist, dass generell die Leute hier in der Region einfach dadurch, dass sie viel Sport machen, insgesamt, glaube ich, gesundheitsbewusster leben, als ich jetzt zum Beispiel das in Hamburg erlebt habe.
Die Vorsorgeuntersuchung, wie viel gehen denn so im Schnitt? Oder gibt's ja sicher, irgendwo gibt es ja Zahlen. Geht nur jeder Dritte, geht nur jeder Vierte oder jeder Zweite? Wie ist denn das? Weil das Idealbild wäre ja für euch Mediziner, wenn einfach jeder jedes Jahr gehen würde, dann kann man einfach, weiß ich, 10% Krebse früh erkennen und die dann relativ gut heilen.
Ja, tatsächlich, genau so ist es und das ist auch das Ziel der ganzen Geschichte. Für Lienz selber gibt es tatsächlich keine Zahlen und ich meine, die urologische Community in Osttirol ist klein. Es gibt das BKH, es gibt noch 2 Kassenordis und eine Privatordi jetzt neu. Und wir sind alle gut miteinander vernetzt. Trotzdem haben wir alle keinen Überblick, ob wir 30%, 40% oder 60% aller Vorsorgepflichtigen jedes Jahr abgreifen können.
Ich habe sie was anderes zu tun, als mit Statistiken machen. Ihr seid ja nicht das statistische Zentralamt. Ja. Darf ich jetzt ganz, ganz praktisch, ganz blöd fragen, so wie unangenehm ist es, wie lange dauert das so eine Prostata-Untersuchung? Wenn man jetzt hingehen würde, oder wenn man hingeht, ich glaube, sollte man ja spätestens ab 50, du hast gesagt, sogar ab 45, wirklich, und man sollte es jährlich machen.
Genau, also die Leitlinien, also wie behandelt man welche Erkrankungen und so weiter, sagen uns, ab 45 sollte jeder Mann zur Vorsorge gehen. Bei familiärer Belastung, also wenn der Vater oder Bruder an einer entsprechenden Erkrankung erkrankt ist, auch schon früher. Bei der urologischen Vorsorge geht es eben nicht nur um die Prostata. Natürlich, das ist der häufigste Tumor tatsächlich mittlerweile. Früher haben wir immer gesagt, der häufigste Tumor des Mannes, aber mittlerweile hat er tatsächlich den Brustkrebs der Frauen in der Statistik auch schon abgelöst. Natürlich schauen wir nach dem, aber wir schauen eben auch nach den Nieren, wir schauen nach den Hoden und so weiter. Und du hast jetzt gerade gefragt, wie lang dauert das Ganze? Letztlich ist es eine Anamneseerhebung, also wir unterhalten uns mit dem Patienten, fragen, gibt es Probleme in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Richtung, gibt es Voroperationen, dann kommt die Ultraschalluntersuchung, wenn indiziert, also wenn es einen Grund gibt, das zu machen, dann eben auch die Tastuntersuchung der Prostata, wo eben viele sich vielleicht ein bisschen davor scheuen, die dauert vielleicht 30 Sekunden, das ist wirklich nicht schlimm. Und dann letztlich eine Blutentnahme und dann ist die Vorsorge auch schon wieder vorbei. Also wenn man das gut und gründlich macht, würde ich sagen, ist in 20 Minuten sehr viel passiert. Und wir haben, wenn ich das erzählen darf, letztens ja die lange Nacht der Urologie ins Leben gerufen hier in Lienz, wo man einfach bei uns vorbeikommen konnte, einfach so zum Check-up. Und wir hatten tatsächlich eigentlich keine Ahnung, wie viele Leute da kommen. Wir haben zwischen 5 und 15, das war so, mit was wir gerechnet haben. Da waren tatsächlich dann über 50 Leute. Wir haben 4 Stunden lang wirklich hart zu viert gebuckelt.
Welches Alter ist da gekommen?
Ja, also schon die wir in Anführungszeichen haben wollten. Also das war jetzt dieses Jahr ab dem Jahrgang 1980, logischerweise. Es waren aber auch viele Leute da, die eben schon 60 plus waren, die aber auch noch nie beim Urologen waren. Und letztlich haben wir gesagt, ja, das war tatsächlich ein großer Erfolg. Und es spiegelt uns natürlich wieder, dass schon ein gewisses Bewusstsein da ist, ob das schon immer da war oder wir das geschaffen haben, keine Ahnung. Und es zeigt aber auch, dass ein Bedarf da ist.
Würdest du sagen, die ländliche Region spielt da eine Rolle? Würdest du sagen, im städtischen Bereich gehen Männer eher zur Vorsorgeuntersuchung?
Wahrscheinlich, weil es in den Medien vielleicht ein bisschen präsenter ist. Wir setzen natürlich ein bisschen auf ein anderes Pferd. Wir glauben, dass die Leute untereinander alle hier so gut bekannt, vernetzt, verwandt, was auch immer sind, dass wenn sich das eben rumspricht, hey, ich war jetzt mal wieder bei der Vorsorge, hey, ah, scheiße, habe ich dieses Jahr vergessen, sollte ich auch mal wieder hingehen. Ich glaube, dass das im ländlichen Bereich viel, viel besser vonstatten geht als jetzt eben in einer Großstadt.
Die Hürde, hätte ich gesagt, ist ein bisschen größer, oder? Wenn ich jetzt im Prägarten wohne, dann muss ich fast schon eine Dreiviertelstunde nach Lienz fahren. Ist das ein Thema oder fahren die Leute sowieso nach Lienz und machen es mit?
Gut, die fahren natürlich aus anderen Gründen auch nach Lienz. Wenn sie zum Einkaufen oder auf eine kulturelle Veranstaltung gehen, dann glaube ich, ist es leider auch zumutbar, dass man das für eine Vorsorgeuntersuchung auch in Anspruch nimmt. Und wenn ich jetzt von Hamburg erzähle, also auch da ist es nicht so, dass an jeder Ecke ein Urologe sitzt und man halt auch eine Dreiviertelstunde mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vielleicht zu einem Krankenhaus braucht, auch wenn es insgesamt natürlich mehr gibt. Also das sollte bitte, bitte, bitte keinen davon abhalten, zur Vorsorge zu gehen.
Aber das ist schon Aufgabe der niedergelassenen Ärzte im Krankenhaus, oder wird sie im Krankenhaus auch die Vorsorgeuntersuchung machen?
Tatsächlich genau richtig. Also eigentlich ein Termin bei den Niedergelassenen wäre dann zu vereinbaren. Das haben wir auch bei der Roundtable-Diskussion besprochen. Das fand ich sehr nett und zwar ein guter Gedankenanstoß. Man kann ja natürlich nicht durch die Lande ziehen und Vorsorge predigen und dann selber keine Termine anbieten. Gell? Also insofern haben wir gern bei dieser langen Nacht der Urologie mitgemacht, überlegen eben gerade, ob wir solche Vorsorgeabende oder wie auch immer
Schwerpunkte macht,
so wiederholt anbieten. Natürlich haben wir im Krankenhaus ein bisschen anderes Patientenklientel und vielleicht nicht unbedingt die Zeit, Vorsorge für alle zu betreiben, aber wir sind da gerne bereit, da entsprechend mitzuhelfen.
Aber ganz primitiv gesagt, Telefonbuch aufmachen oder im Internet schauen. Es gibt 3, hast du gesagt, oder? 2
genau.
Mit Kasse und einen ohne.
Ja.
Und den dann anrufen, wenn man noch nie gemacht hat, kennt man sie ja natürlich auch noch nicht. Ist ja logisch.
Ja.
Die, was es machen, wenn sie regelmäßig machen, dann machen wir hier zumindest den Appell, schau's rein ins Internet, Urologie, die 3 Lienzer Doktoren und geht's einmal hin. Und das kann aber alles der Doktor in den einen Termin machen. Ich muss da nicht nur irgendwo ins Krankenhaus und CT, sagt, der Ultraschall hat er ja auch vor Ort, der Arzt.
Genau. Ja. Sollte dann natürlich irgendeine Auffälligkeit festgestellt werden, die es weiter abzuklären
dann
gilt.
Dann muss man halt mehr machen.
Genau.
Es geht ja bei der Männergesundheit auch ein bisschen um die seelische Gesundheit, oder? Welche Rolle spielt der Faktor? Das würde mich interessieren.
Also das ist tatsächlich eben auch Teil dieser Movember-Idee, dass wir Männer unglaublich schlechter drin sind, mit anderen über unsere Probleme zu reden. Und gibt eine ganz, ganz schreckliche Zahl. Also pro Minute stirbt ein Mann auf diesem Planeten an Suizid, weil er sich vielleicht nicht rechtzeitig irgendjemand geöffnet hat. Und auch auf diese Geschichte wollen wir tatsächlich aufmerksam machen mit der Movember-Aktivität. Wir Männer fressen Dinge halt in uns hinein und meinen, wir müssen immer stark sein und. Und auch dazu gibt es sehr schöne Videos mittlerweile in den Social-Media-Kanälen, wo man einfach vielleicht ermutigt wird, einfach mal den Mund zum richtigen Zeitpunkt aufzumachen.
Das heißt, wie kann man sich das vorstellen?
Ja, letztlich heißt, wenn es mir schlecht geht, sollte ich mir jemanden suchen, mit dem ich drüber sprechen kann. Ob das jetzt der beste Freund ist, ob das die Ehefrau ist, oder ob das dann auch mal der Arzt ist, alles gut. Hauptsache, ich teile mich mit und dann habe ich eine hohe Chance, dass ich Gehör finde, dass ich mich unterstützt fühle oder dass ich vielleicht, und auch das ist keine Schande, rechtzeitig einer professionellen Hilfe zugeführt werde.
Warum zögern speziell Männer, so eine Hilfe in Anspruch zu nehmen?
Also wir sind natürlich das starke Geschlecht. Ja. Wir können alles, wir lösen alles selber und brauchen auf gar keinen Fall fremde Hilfe. Das ist so ein bisschen das Bild des starken Mannes, was aber, das wissen wir alle, nicht zu jeder Minute am Tag zutrifft. Auch wir haben Schwächen, auch wir haben schlechte Tage. Und auch bei Männern gibt es Depressionen. Das ist einfach eine Erkrankung, die man diagnostizieren und dann auch therapieren kann. Und vielleicht brauche ich dann da eben auch professionelle Hilfe. Ich sage immer, wenn ich daheim einen Wasserrohrbruch habe, kann ich das versuchen, alleine zu lösen. Vielleicht klappt's, wahrscheinlich nicht. Dann brauche ich halt einen Profi, der das für mich macht und der mir dabei hilft. So sehe ich das eben auch für die psychische Gesundheit.
Die Männer, ist das jetzt doppelt so suizidanfällig wie Frauen, wo du sagst, jede Minute gibst du einen Vergleich?
Es ist tatsächlich so, dass bei Männern die Rate sogar 4:1 ist.
4:1? Also von 5 Suiziden sind 4 Männer und eine Frau.
Spannend.
Ja. Das ist mir eine komplett unbekannte Zahl gewesen.
Ja, das ist eben auch wichtig, dass es einfach, und deswegen danke für die Chance, hier drüber zu sprechen, wichtig, dass die Leute das einfach hören. Und es gibt auch einen urologischen Zusammenhang. Wir Männer haben ein Hormon, was uns zum Mann macht, das Testosteron. Das ist letztlich für all das verantwortlich, Körperbau, Muskelaufbau, vielleicht auch die, wir sagen mal, Aggressivität, die ein Mann ausmacht. Alles das wird doch auch über Hormone gesteuert. Wir sind jetzt momentan sehr stark in der Medizin dabei, die Wechseljahre der Frau aufs Tablett zu nehmen, das weiter zu erforschen, weil man da eben auch sieht, dass hormonelle Veränderungen sowohl Männer als auch Frauen eben in eine Depression führen können. Und das gibt's eben beim Mann ganz genauso. Und dann ist wieder der Urologe gefragt, eben vielleicht einmal zum geeigneten Zeitpunkt den Testosteronwert zu bestimmen. Und dann ist es relativ leicht, sogar durch den Ersatz dieses Hormons, den Mann aus einer vielleicht suizidgefährdeten Stimmung eben mit dem Hormon rauszubringen.
Also wenn er zu wenig Testosteron hat, dann ist Gefahr, eine Depression zu bekommen.
Genau so ist es. Wir alle kennen die Bodybuilder, die zu viel Testosteron haben. Das ist das in die andere Richtung überzeichnete Bild, aber Testosteronmangelsymptome wären jetzt zum Beispiel eine Antriebslosigkeit, eine Müdigkeit, die mich in Anführungszeichen befallen hat. Und das sind natürlich auch Symptome, die zu einer Depression passen. Und
ist das eine Frage des Alters? Oder?
Also tatsächlich wissen wir jetzt zum Thema Testosteron, dass das Testosteronwert ab 40 abnimmt. Das ist physiologisch, also
normal, bei jedem Mann.
Bei jedem Mann. Der fällt nicht immer in einen kritischen Bereich, aber eben wie beim Automotor auch. Es gibt halt einen Bereich, in dem der Ölstand ungefähr sein sollte. Und das kann man überprüfen, das können wir eben auch messen im Labor.
Was ich noch, weil du gesagt hast, die Osteuropäer leben wahrscheinlich durch Sporteln, leben wir gesünder oder wir im Alpenraum. Ist das generell das gesunde Leben auch für die Männergesundheit, spielt das eine Rolle, ob einer jetzt ungesund lebt, viel Kaffee trinkt, wenig sportelt, sich wenig bewegt, oder ist das unabhängig? Kriegen auch wirklich die gesündesten Sportler und sonst gesund und agil wirkenden Leute gleich wahrscheinlich Prostata- oder Hodenkrebs als wir andere, oder gibst du Zusammenhänge?
Also es ist tatsächlich, eine gesunde Lebensführung kann man als Arzt nur gutheißen. Da möchte ich überhaupt nichts. Aber leider schützt uns tatsächlich nicht vor bestimmten Tumorerkrankungen. Also warum ein Patienten Prostatakrebs hat, gibt es verschiedene Theorien dazu, aber so richtig den einen Punkt, warum das so ist.
So wie der Raucher Lungenkrebs kriegt, das ist relativ logisch, die sind einfach 10-mal so hoch. Ja. Aber das gibt es beim Prostatakrebs in der Hinsicht eigentlich nicht, oder?
Genau. Also es gibt gewisse.
Man kann nicht so leben, dann kann man das ausschließen.
Es gibt eine nette Geschichte. Also es ist tatsächlich so, dass es Umweltfaktoren und auch die Ernährung einen Einfluss haben muss. Warum meinen wir das zu wissen? Asiaten haben grundsätzlich ein niedrigeres Risiko, am Prostatakrebs zu erkranken, wie jetzt zum Beispiel ein Amerikaner. Und wenn jetzt ein asiatischer Mann nach USA übersiedelt, hat der nach 10 Jahren das gleiche Risiko, wie als ob er schon immer in den USA gelebt hätte.
Dann muss es aber fast die Ernährung sein, oder?
Ernährung und halt auch Umweltfaktoren, die da vielleicht eben auch mit eine Rolle spielen. Mhm. Aber das ist immer nicht der eine Punkt, sonst sind halt, das ist ein Mosaik aus vielen Dingen, die halt daran gegebenenfalls zusammenkommen. Und so ehrlich müssen wir sein, so richtig genau wissen, tun wir es einfach noch nicht.
Jetzt muss ich auch beim Sport einhaken. Ich bin ja selbst begeisterter Radlfahrer und wir wissen, ganz Osttirol ist radverrückt, auch zuletzt durch die Erfolge von Felix Gall bei der Tour de France. Und es gibt ja die landläufige Meinung, dass Radfahren schon ein Risiko für die Prostata ist. Was ist denn da dran?
Also tatsächlich ist es kein Risiko für das Entstehen einer bösartigen Erkrankung in der Prostata. Mhm. Dadurch, dass man mit dem Sattel halt schon sehr stark auf diesem Organ sitzt, also für die, die es nicht wissen, es liegt im Bereich des Beckens, relativ tief in unserem Körper, aber eben da, wo man mit dem Fahrradsattel drauf sitzt, ist die Prostata relativ nah. Uns Urologen macht das Radfahren insofern Probleme, als dass ein exzessives Radfahren schon dazu führen kann, dass ein bestimmter Blutwert in die Höhe geht. Das ist das PSA, das prostataspezifische Antigen, welches wir auf der anderen Seite wieder für die Krebsvorsorge nutzen. Und wenn jetzt ein Patient kommt, der halt 60, 80 Kilometer Rad gefahren ist, kann es sein, dass dieser Wert so knapp über der Grenze liegt. Mhm. Und dann sagen wir, an was liegt es jetzt? Liegt es jetzt am Radfahren? Ist es ein erstes Anzeichen, dass da tumorös sich irgendwas tut? Und dann muss man den Leuten, und das ist dann immer das Schwierigste, einfach sagen, sie dürfen jetzt einfach mal 4-6 Wochen nicht Rad fahren. Und das ist den Leuten immer extrem schwer zu vermitteln. Dann würde man diesen Wert kontrollieren und wenn er weiterhin erhöht ist, diagnostische Schritte einleiten. Aber das ist unsere Krux mit den ambitionierten Radfahrern aus urologischer Sicht.
Aber wenn ich das richtig verstehe, ist das jetzt nicht gefährlich, aber es erschwert euch die Diagnose im Prinzip.
Genau so ist es, ja.
Jetzt haben wir davor über die Vorsorgeuntersuchung, die jährliche Vorsorgeuntersuchung geredet. Frauen ab einem gewissen Alter kriegen ja von der Krankenkasse einen Brief. Den gibt's bei den Männern nicht. Warum ist das so?
Genau die Frage haben wir letzte Woche auf dem österreichischen Urologenkongress auch von oben nach unten und von links nach rechts diskutiert. Es wäre absolut notwendig und wünschenswert. Und das sind also auch politisch, gesundheitspolitisch wirklich Bestrebungen aus unseren Fachreihen Urologie da, die Politik dahin zu bringen, die Männer eben auch regelmäßig anzuschreiben, sie daran zu erinnern, du solltest mal wieder. Und dass das dann eben mit 45 spätestens losgeht, dass auch Männer so einen Brief kriegen.
Es gibt ja den Alert, was man kriegt, wo der Brand war. Heute haben sie ja die Krankenkassen auch die Handydaten. Wenn da ein SMS kommen würde oder WhatsApp piept auf, hätte auch die, würde nicht einmal was kosten. Es wäre einmal im computermäßig zu programmieren und würde nicht eigentlich nicht einmal wirklich Kosten verursachen.
Geht es wahrscheinlich um Datenschutz dann, oder? Beim
Telefon? Nein, ich glaube, dass ich die Sachen schon darf, dass man sich dann anmeldet über die ID Austria und sagt, ich will das, die Informationen kriegen und dann kriege ich zumindest 80%, ist ja besser, als wenn ich keinen kriege, nicht?
Ja. Ein Ort von Krebs kann man ja eigentlich sogar selber testen, oder? Also man muss nicht zwingend zum Urologen gehen, um Hodenkrebs.
Zu diagnostizieren?
Ja, diagnostizieren wahrscheinlich schon. Vordiagnose.
Aber wie beim Brustkrebs halt auch einen Knopf finden, ja. Oder?
Ja, genau. Also es ist wirklich, also der Hodentumor ist etwas, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Da habe ich meine Doktorarbeit dazu geschrieben. Und es ist insofern ein besonderer Krebs, als dass er halt ein Krebs des jungen Mannes ist. Also das Erkrankungsalter liegt meistens so zwischen 20 und 40. Natürlich gibt es auch ein bisschen früher und auch ein bisschen später. Aber tatsächlich ist es so, dass auch die Fachgesellschaften sagen, man soll die Leute zur Selbstabtastung anhalten. Auch da gibt es natürlich lustige Videos im Internet. Aber was ich dem Patienten immer sage, man soll sich natürlich täglich waschen. Und einmal die Woche sollte man den Hoden halt nicht nur waschen, sondern man soll ihn tatsächlich auch mal abtasten. Wenn man dann da irgendwas tastet, was vorher nicht da gewesen ist, dann zum Urologen. Das heißt jetzt bitte nicht, dass da sofort ein Hodenkrebs dahinter steckt. Es gibt ganz viele ertastbare Dinge im Hodensack zu entdecken. Wir können das dann mit Ultraschall, also einer Untersuchung, die weder wehtut noch sonst irgendwie schlimm ist, können wir dann relativ schnell entscheiden, ist da was Wildes dahinter oder nicht. Die Erkrankungsrate pro Jahr liegt ungefähr bei 10 pro 100.000. Wenn wir jetzt bei hier ungefähr mit 50.000 im Talboden rechnen, dann haben wir hier im Raum Osttirol ungefähr fünf junge Leute, die jedes Jahr einen Hodentumor kriegen. Ja. Wir haben da eine große Erfahrung in der Behandlung dieser Erkrankung. Und eben nochmal der Appell, nicht nur waschen, sondern auch mal tasten. Und wenn dann was ist, urologisch untersuchen lassen. Das Tolle an dieser Erkrankung, wenn man das überhaupt so sagen kann, ist, dass sie einfach Heilungsraten von quasi 100% hat. Und das ist das Besondere an dem Tumor. Er ist als Musterbeispiel heilbare Tumorerkrankung geworden, weil man einfach weiß, wenn man das rechtzeitig entdeckt und natürlich am besten noch keine Metastasen da sind, ist dieser Tumor wirklich sehr, sehr gut behandelbar und eben in quasi allen Fällen heilbar.
Aber da denke ich mal, ist es vielleicht sinnvoll, dass man früh genug geht, oder vielleicht wirklich, wenn man unsicher ist, dass man sich's abchecken lässt. Also ich kann mich erinnern, vor 5 Jahren habe ich mal in der Nacht so Hodenschmerzen gehabt, oder? Und dann habe ich tatsächlich Sorgen gehabt und bin ins Krankenhaus und ich kann mich erinnern, der Doktor hat das damals innerhalb von einer Viertelstunde mit einem Ultraschall angeschaut und es war nichts. Und das ist ja dann auch ein gutes Gefühl, oder?
Ja, und das ist tatsächlich relativ leicht zu machen. Es gibt tatsächlich Studien dazu, wie lang Männer brauchen, wenn sie eben auch an ihren Geschlechtsorganen Veränderungen bemerken, bis sie dann tatsächlich zum Arzt gehen. Das passt jetzt nicht in deine Geschichte. Es sind tatsächlich 3 Monate, die sich Männer Zeit lassen und das immer wieder und das ist von alleine gekommen. Das wird bestimmt auch wieder von alleine gehen. Das ist natürlich gerade in Bezug auf den Hodentumor ist das fatal. Ja, also da sind wir Männer, sind da einfach manchmal nachlässig, schätzen Dinge vielleicht nicht so ernst ein, wie es Frauen tun. Deswegen, also die 3 Monate Therapieverzögerung brauchen wir nicht. Wenn da was zu tasten ist, kommt vorbei, wir checken das ab und wenn alles gut ist, geht er mit einem guten Gefühl nach Hause. Und das war auch das Schöne jetzt in der langen Nacht der Urologie. Das haben die Leute auch immer wieder gesagt. Dieses gute Gefühl, ich habe mich checken lassen, ich weiß, es ist alles in Ordnung, das ist einfach unbezahlbar.
Das Ziel, was ist das Ziel von euch? Also wo möchtet ihr da hin bei dieser Vorsorgeuntersuchung? Quasi, dass jeder Mann geht, oder? Aber das
wird sich nicht spielen. Ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Also es ist, uns liegt das Thema brutal am Herzen. Mhm. Und wir möchten das über alle uns zur Verfügung stehenden Mitteln in die Breite bringen. Meine Eishockey-Jungs können es auch schon immer hören, wenn ich dann im November immer komme und sage, wart ihr schon alle bei der Vorsorge? Es ist einfach so, dass man viele Erkrankungen in einem Frühstadium deutlich besser behandeln kann, als dann, wenn es in Anführungszeichen halt dann doch schon Absiedelungen gibt oder eben ein schlimmeres Stadium erreicht ist. Und das gilt gerade speziell für die Tumore, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. Die machen keine Symptome. Also der Hodentumor vielleicht eben etwas, das man tasten kann. Der Prostatakrebs macht überhaupt keine Symptome. Wenn der dann Symptome macht, dann ist es eigentlich schon Nachweis von Metastasen, also einer schlechten Phase der Erkrankung. Und das ist halt einer der Tumore, die eben nur durch Vorsorgeuntersuchungen rechtzeitig erkannt werden können. Und deswegen werden wir nicht aufhören, Schnurrbärte wachsen zu lassen, wieder eine Aktion zu starten. Wir haben jetzt vor 2 Jahren haben wir mal im Institut für Gesundheitsbildung Vorträge für Patienten oder für Interessierte gemacht. War eine tolle Veranstaltung, da sind über 100 Leute gekommen. Letztes Jahr waren wir im Irish Pub und haben so eine Art Talk einfach gemacht, haben uns auf die Bühne gesetzt, waren für Fragen offen und haben halt einfach gesprochen. Dieses Jahr war es die lange Nacht und nächstes Jahr fällt uns auch wieder was ein. Und wir hoffen natürlich, dass die Gruppe im November Osttirol immer mehr Leute als Teilnehmer gewinnen kann, dass das immer größer wird und dass das Thema einfach in den Köpfen präsent ist. Das ist unser Ziel, da wollen wir hinkommen.
Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, beim Hodenkrebs kann ich ja, wenn ich quasi der chinesische Medizin sagt, in den Körper hineinhauchen und wenn man dann merkt, dass was nicht in Ordnung ist, muss man das Leben verändern oder dann bei uns eben auch zum Arzt gehen. Beim Hodenkrebs nicht nur waschen, auch abtasten, aber beim Prostata kann ich horchen, so viel ich will und auch sehr feinhörig sein. Kann noch nichts feststellen, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Ja. Also der ist dann, wenn er das feststellt, ist eigentlich schon, hoffentlich nicht zu spät, aber schon sehr spät.
Ja, schon sehr spät leider, genau. Und deswegen braucht man eben diese Blutuntersuchung, gegebenenfalls eben auch diese Tasteuntersuchung oder einen Ultraschall. Und dann kann man diesen Tumor zumindest mal verdächtigen.
Ja klar, dann gibt es eben die Methoden, um ihn auszuschließen oder festzustellen.
Genau.
Jetzt eine andere Frage, so Schnurrbart, wird er dann jetzt zu Weihnachten wieder abrasiert und in Oktober wieder wachsen lassen?
Oder? Ja, wir haben natürlich in der Familie einen neuen Feiertag, das ist der 1. Dezember, wenn das Ding dann wieder wegkommt, da freut sich meine Frau schon über jedes Jahr drüber. Aber die zieht mit durch, sage jetzt einfach mal, die erlaubt mir das jedes Jahr, das zu machen. Die Kinder dürfen sich immer fürs Modell des Schnurrbarts entscheiden. Dieses Jahr soll es irgendwie so Super Mario-mäßig sein.
Wechselt es bei dir tatsächlich?
Ja, freilich. Oder? Wir hatten Iron Man, hatten wir schon, und Hulk Hogan und sowas. Wir haben da immer
gezwirbelt irgendwann.
Ja, da reicht der Monat nicht. Da das ist genau, das ist genau das Thema. Ja. Aber Backenbart ist schon relativ mutig. Also geht mir auch so, wenn ich mir früh im Spiegel sehe, denke ich mir auch mal, dieses Jahr bist du besonders mutig. Ja.
Also ist das ja eigentlich auch, wenn man dir so sagen darf, eigentlich wäre ja dann auch toll, je mehr Männer das machen mit Schnurrbart wachsen, weil das natürlich ein adäquates Mittel ist, um das zu transportieren. Ja. Weil jeder, wenn man ein Bart wachsen lässt, wenn man sonst keinen hat, man wird angesprochen drauf.
Das genau ist so ist so. Es.
Und dann kann man das transportieren und das ist die Idee dahinter.
Genau.
Und hat auch natürlich was gesellschaftlich was Witziges und was Lockeres, um das Ganze auch ein bisschen die Dramatik zu nehmen, wenn ich so sagen darf.
Genau, also wir sagen immer niederschwellig, das ist es bei uns immer das neue Schlagwort.
Das ist ein schönes Wort.
Ja, also die Schwelle soll so niedrig sein, dass die Leute sagen, hey komm, die Leute auf der Bühne, die uns da was erzählen, die sind nett, die sind sympathisch, zu denen gehen wir lassen uns untersuchen. Der Podcast ist vielleicht nett zum Anhören, also geh vielleicht doch mal zum Urologen. Der Schnurrbart ist witzig, also reden wir drüber. Und dieses Reden wir drüber ist tatsächlich auch von den österreichischen Krankenkassen mal eine Aktion gewesen, so eine Plakataktion, wo zwei Männer Arm in Arm an einem See sitzen, an einem Bergsee, und dann stand einfach dick drüber, reden wir mal drüber, und das war eben auch ein Hallo wach für, wenn es dir schlecht geht, mach den Mund auf.
Also Michael, müssen wir nächstes Jahr für dein Editorial, die für die Kolumne, müssen wir uns ein Schnurrbart aufkleben.
Das wäre
4 Wochen lang.
Ja, kleben gilt nicht. Kleben
also müssen wir dich wachsen lassen und dann das Bild auswechseln.
Ich habe heuer tatsächlich schon einen gehabt, aber es hat dann einen Anlass gegeben, wo ich nicht stark genug war. Das wäre jetzt nächstes Jahr versuchen, zu besser zu machen. Dieter, hast du ihm einmal Schnurrbart getragen?
Nein, ich habe in Corona 6 Wochen lang oder 8 Wochen lang ein Vollbart getragen oder ganz kurz, habe ihn dann wieder weggetan, weil ich das nicht, mir war es unangenehm, ihn zu tragen. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Optisch hätte ich mir sogar gar nicht so schlecht damit gefallen, aber. Und ich habe dann überlegt, den Schnurrbart stehen zu lassen, habe ihn dann aber wieder weggetan.
Also, nächstes Jahr, bitte.
Wir hoffen uns das zu merken, zumindest in der Aktion zumindest einmal mitzumachen und das vielleicht noch außen zu tragen, wäre vielleicht eine nette Initiative von uns zwei, das medial ein bisschen zu unterstützen.
Ja. Genau. Und hättet ihr aber noch eine Frage, also Dieter, wir wissen ja jetzt, in deinem Alter ist die Vorsorgeuntersuchung ganz wichtig. Ich bin jetzt ein bisschen jünger, mit 32. Was kann ich machen? Oder was können die Männer in meinem Alter machen? Oder vielleicht sogar die Jüngeren auch?
Also du hast jetzt, bis auf den Hodentumor, den wir vorher schon besprochen haben, bist du in einem günstigen Alter, weil es einfach kein hohes Krebsrisiko in deinem Alter gibt. Natürlich gibt es andere Erkrankungen, jetzt aus dem lymphatischen Formenkreis, die auftreten können. Aber du bist einfach noch nicht im vorsorgepflichtigen Alter. Also wenn du ein normales, gesundes Leben führst, machst du definitiv alles richtig.
Radl fahren tue ich.
Das haben wir auch schon drüber gesprochen.
Das ist das Problem.
Nee, Radfahren,
ein Diagnoseproblem.
Nee, Radfahren ist natürlich super. Und das ist wirklich auch das Schöne hier, wenn wir dann auch später tatsächlich mal Leute operieren, die sind einfach hier im Durchschnitt gesünder, als ich es aus Hamburg kenne. Also das finde ich schon beeindruckend. Mhm.
Auf dieses Operieren-Thema möchte ich gerne noch kommen. Die meisten Fälle, was ihr diagnostiziert, können Sie ja direkt im BKH in Lienz lösen, oder? Und ihr habt ja eine relativ moderne Ausstattung.
Ja, tatsächlich. Da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf. Und das war auch Teil der Idee, warum ich hier nach Lienz gekommen bin. Die Entfernung der Prostata wird heutzutage in der Regel minimalinvasiv operiert. Das heißt also mit kleinen Schnittchen und langen Instrumenten. Die werden gehalten von einem OP-Roboter Da Vinci, der das Ganze zum einen optisch vergrößert, zitterfrei macht und. Das sehr viele Vorteile bringt. Den haben wir jetzt seit einem guten Jahr im Betrieb und sind da fleißig am Operieren. Das haben die 100 Patienten haben wir da schon gut geknackt tatsächlich. Wir und der Roboter produzieren sehr gute Ergebnisse. Da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf. Und wenn jetzt irgendjemand Angst hat, dass ihn ein Roboter operiert, das ist mitnichten so. Es ist natürlich immer der Operateur, der diesen Roboter steuert. Und ohne dass ich ihm bestimmte Befehle gebe oder überhaupt was erkenne, der hat so viele Sicherheitsmechanismen drin. Also der wird von einem Menschen bedient und kein Mensch wird von einem Roboter irgendwie automatisch operiert. Das gibt's nicht, aber er hilft uns tatsächlich, Dinge zu tun, die man mit der normalen Hand vielleicht nicht so einfach machen kann. Diese Instrumente haben mehr Freiheitsgrade als das menschliche Handgelenk. Und vorher habe ich erwähnt, dass die Prostata halt doch tief im Becken sitzt, an einer bisschen schwer zugänglichen Stelle. Und da bietet der Roboter tatsächlich ganz, ganz tolle Vorteile für den Operateur, aber in erster Linie natürlich für den Patienten.
Das heißt, man muss jetzt auch keine Angst haben, zur Untersuchung zu gehen, weil man weiß zu einem gewissen Grad, die Wahrscheinlichkeit, dass man geholfen werden kann, ist groß, oder?
Ist groß und kann eben auch in der Region Osttirol durchgeführt werden.
Das beruhigt. Ich glaube, das ist jetzt ein schönes Schlusswort, oder? Ich denke, wir haben das Thema jetzt schön beleuchtet. Gibt es noch was du sagst, das wäre wichtig, dass wir jetzt alle noch mit nach Hause nehmen?
Was mir natürlich noch wichtig wäre, also wir sind mit dieser Movember Osttirol innerhalb Österreichs aktuell tatsächlich auf dem dritten Platz, was die Spenden betrifft. Also momentan sind wir auf dem Stockerl. Wenn Sie jetzt der ein oder andere noch findet, der sagt, ich finde das eine gute Aktion, mir hat der Podcast ein bisschen Spaß gemacht und Vorsorge finde ich auch wichtig, dann gibt's eben die Möglichkeit, einfach Movember Osttirol in die Suchmaschine einzugeben, da werdet ihr uns finden. Und wenn jemand ein bisschen Geld übrig hat für die gute Sache, es geht ja nicht an uns persönlich, sondern es geht halt an eine Foundation, die dann wieder andere Sachen damit finanziert. Also wir wären total stolz, wenn wir österreichweit hier mit unserem Team Osttirol tatsächlich das Stockerl halten könnten oder vielleicht noch einen Platz klettern könnten. Mhm. Muss ich wirklich sagen, da wären wir extrem stolz.
Also Movember, oder?
Ja.
Googeln und dann für Osttirol kann man das eingeben, oder? Dass man
direkt Movember Osttirol, da sei da eigentlich schon direkt
und dann jeder
richtig.
Jeder Betrag 15, 20 Euro hilft und dann nach oben gibt es keine Grenzen.
Wollte gerade sagen, wir nehmen auch drei Stellen.
Nein, ich habe jetzt bewusst ganz niederschwellig angeboten, aber es hilft ja jeder Betrag.
Ja, super.
Und wie gesagt, nach oben gibt es keine Grenzen, dürfen auch 500 Euro sein und mehr. Vielleicht findet sich der ein oder andere Spender. Da sind wir doch natürlich gern bereit, ein bisschen mitzuhelfen, dass die Osttiroler, also halten wir ja gern zusammen und Stockerlplätze Osttirol lieben wir für unsere Osttiroler, vielleicht gelingt uns da ein bisschen was.
Dieter, du hast ja ein Hotel, das gut läuft, da kann man sicher was akquirieren, oder? In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Mitdiskutieren, für die spannende Diskussion, auch fürs offene Gespräch. Ich denke, das ist ja ganz wichtig, dass man über die Dinge redet. Wir haben jetzt verschiedene Generationen an Männern da. Das gefällt mir auch und ich denke, dass es ganz ein lockeres und aufschlussreiches Gespräch war. Vielen Dank.
Ich sage auch danke.
Danke und zum Wohl in Osttirol.
Vielen Dank.